SHK-TV, der Podcast. Aktuelle News und spannende Insights aus der Welt der Haustechnik. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid zurück beim SHK-TV Podcast. Und wir haben in den letzten Wochen ja oft und viel, muss man sagen, über das neue Gebäudemodernisierungsgesetz gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass es jetzt in Kraft getreten ist, die ersten Änderungen vor allem jetzt in Kraft getreten sind. Und jetzt wollen wir heute mal mit jemandem darüber sprechen, der genau Bescheid weiß, hoffentlich, was das Gesetz denn für Folgen hat für die Branche, für das Handwerk und der uns ein bisschen Hintergründe noch erzählen kann. Ich freue mich hier auf das Gespräch mit Markus Staudt, dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Heizungsindustrie, dem wichtigsten Verband bei dem Thema, muss man ja sagen, und in den letzten Jahren irgendwo auch der wichtigste Verband der Branche, oder? Ich gehe direkt mal mit der Frage rein. Hallo, schön, dass wir das hier machen können.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute im Podcast dabei sein darf. Ob wir der wichtigste Verband sind, das sollen Außenstehende beurteilen. Wir bemühen uns zumindest, einen guten Job zu machen für unsere Mitgliedsunternehmen und im Sinne der Branche. Und den Rest überlassen wir den Außenstehenden.
Es ist ja auf jeden Fall eine sehr, sehr große Aufgabe, die ihr da alle übernehmt und in den letzten Wochen und Monaten und Jahren, muss man ja sagen, da wirklich viel, 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 viel Stoff einfach, der da auf euch zugekommen ist. Ich habe es gesagt, das Gesetz ist jetzt beschlossen, die ersten Änderungen sind jetzt in Kraft getreten, das meiste wird ja dann erst in 2027 kommen, aber Ihr erster Gedanke zum Gesetz jetzt, als es jetzt ja durch den Bundestag gekommen ist, was haben Sie da gedacht?
Dass die Bundesregierung das in weiten Teilen gemacht hat, was sie angekündigt hat im Koalitionsvertrag. Und dass die Änderungen, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, eigentlich überschaubar sind. Das Wesentliche war die 65%-Anforderung, die gestrichen wurde. Aber ansonsten ist es doch klar, was gewollt ist und was in Zukunft auch weiter in der Nachfrage steigen wird, nämlich das Thema Wärmepumpe, das Thema klimaneutrales Heizen grundsätzlich. Die Grüngasquote oder die Biotreppe unterstreichen das auch nochmal, dass es in diese Richtung gehen soll. Und hier muss man sagen, die Biotreppe ist ja nichts Neues, die gab es schon im GEG. Und deswegen haben wir hier die Aufregung von bestimmten Akteuren und Stakeholdern auch nicht nachvollziehen können, denn das waren zum Teil auch die Stakeholder, die es in der letzten Bundesregierung ja eingeführt haben, diese Biotreppe. Also von daher viel, viel Lärm und ich will nicht sagen um nichts, aber die Dinge wurden frühzeitig angekündigt und dann eben auch so umgesetzt.
Aber ist es für Sie oder für den BDH jetzt generell so klar, was mit dem Gesetz jetzt gemacht wollen wurde? Also im Endeffekt ja, die Wärmepumpe, ich glaube, da sind sich ja die meisten Experten auch einig, bleibt immer noch die Heizungslösung. Es bleibt die attraktivste Heizungslösung, vor allem wenn jetzt hoffentlich irgendwann dann doch mal der Strompreis angegangen wird. Das ist ja ein Dauerthema. Aber ist es für Sie so klar, was mit den neuen Änderungen jetzt geschehen soll?
Ja, also es wurde ja mehrfach betont, ich kann nur das sagen, was die Bundesregierung und die Vertreter hier immer wieder zum Besten gegeben haben. Man will die Entscheidungsfreiheit wieder stärker zum Hausbesitzer verlagern und er soll hier für sich die beste Lösung finden, die zu seiner Gebäudesituation und zu seinem wirtschaftlichen Leistungsvermögen passt. Und die Bundesregierung sagt hier sehen wir ganz viele Optionen, aber klarer Hinweis, egal was du machst, es muss langfristig klimaneutral oder erneuerbar sein. Also von daher ist es eigentlich relativ einfach nachzuvollziehen.
Ist es denn für Sie jetzt wirklich so eine Öffnung, wie die Bundesregierung das jetzt immer wieder dargestellt hat? Weil durch die Biotreppe, durch dann auch steigende CO2-Preise werden ja Gas- und Ölheizungen in den nächsten Jahren potenziell fast unbezahlbar. Also da kommen ja Kosten dann auf die mittlerweile Mieterinnen, Vermieter und dann Eigenheimbesitzer zu. Das ist ja jetzt noch gar nicht abzusehen, wie hoch das da wird. Ist es dann wirklich so eine Öffnung für alles?
Naja, also ich habe keine Glaskugel. Ich weiß nicht, wie sich die Energiepreise und die CO2-Preise entwickeln werden. Ich bin etwas skeptisch, wenn die einen sagen, das wird extrem hoch und teuer werden und die anderen sagen, da passiert gar nichts. Ich glaube, es wird die Mitte sein, die dann hier passiert. Aber wir sehen zum Beispiel, was passiert, wenn, wie durch den Iran-Krieg und die Probleme in der Straße von Hormus, Benzin- und Spritpreise allgemein gewisse Höhen erreichen, dann hält die Politik den gesellschaftlichen Druck nicht lange stand und reagiert. Und ich kann mir vor diesem Beispiel, tue ich mir schwer anzunehmen, dass die Politik CO2-Preise, die ja nicht nur den privaten Verbraucher belasten, sondern auch die Industrie, den Mittelstand, das Handwerk in gewisser Weise ins Unermessliche schießen lässt. Das kann ich mir einfach schlecht vorstellen. Und wir sind ja im europäischen Kontext dann unterwegs mit dem ETS2. Und da sieht die Welt nochmal anders aus. Ja? Also wenn wir über die Grenzen schauen Richtung Osten und schauen uns dort die Beheizungsstruktur an, die vorherrscht, dann wird man da auch nicht umhinkommen, das zu berücksichtigen in der CO2-Preisgestaltung, weil man ansonsten natürlich den Unmut befördert und der Unmut der Bürgerinnen und Bürger, der, wenn sich dann Bahn bricht an der Wahlurne, dann hat auch niemand was gewonnen.
Das stimmt. Ganz generell mal gefragt, was halten Sie denn generell von dem Gesetz jetzt, von den vor allem Förderbedingungen? Es wurde ja gar nicht, ich glaube, so rigoros die Förderung angepasst, wie viele befürchtet haben. Es gibt ja jetzt für einkommensschwache Haushalte sogar noch mehr Geld. Was halten Sie generell von dem Gesetz, von der Förderung?
Also wir haben immer betont in dieser ganzen Debatte in den letzten Monaten bzw. Jahren, dass die Förderung viel bedeutender für den Markt ist als der ordnungspolitische Rahmen. Das sehen wir, seit das BEG eingeführt wurde 2020. Seitdem ist der Markt deutlich über dem Niveau gewachsen, was er über 10, 15 Jahre hatte. Also die Förderung wirkt, die Förderung ist positiv. Es gab eben dann Rückschläge aufgrund gewisser Effekte über das Ordnungsrecht zwar, aber natürlich auch globalpolitische Effekte. Aber die Förderung ist extrem wichtig, sie wirkt und sie ist positiv. Was jetzt gemacht wurde, ist tatsächlich, würde ich jetzt mal sagen, verkraftbar und vertretbar, wenn man auch einen Blick behält, in welcher Lage sich die Bundesregierung befindet hinsichtlich der finanziellen Situation. Die Gebäudeförderung erhält in den nächsten 4 Jahren in Summe 44 Milliarden Euro nach wie vor. Das sind, glaube ich, nur 2 Milliarden weniger als ursprünglich angesetzt. Und das ist eine ordentliche Summe, eben wenn man berücksichtigt, was in anderen Bereichen gespart wird und an Mitteln gesucht wird. Also da sind wir sehr glimpflich davon gekommen. Man hat keinen Systembruch gemacht, wie auch im Raum stand. Es stand ja auch im Raum, eine pauschale Förderung einfach zu machen, so wie wir das so ein bisschen aus dem Marktanreizprogramm kennen in früheren Jahren. Und es war auch eine steuerliche Förderung oder beziehungsweise die Stärkung der steuerlichen Förderung im Gespräch. Also von daher denke ich, bei allem Unmut über den Stopp, den es dann kurzfristig gab, hat die Bundesregierung hier ein vernünftiges Ergebnis für die Branche abgeliefert und für die Bürgerinnen und Bürger. Sie können weiterhin Anträge stellen. Das System ist auch dann wieder, wie versprochen, am 21. hochgefahren. Und was wir gehört haben, auch reibungslos. Also von daher denke ich, sollten jetzt alle wieder mal ein bisschen runterkommen vom Baum und sollten das annehmen und werden feststellen, dass sie damit auch gut arbeiten können.
Wie war das eigentlich in dem ganzen Prozess der Gesetzgebung? Es ist ja dann sehr, sehr wenig so nach außen gedrungen. Das war ja, glaube ich, auch das Ziel der Bundesregierung. Wurden Sie da aber mit eingebunden? Wurde da nach Rat gefragt? Oder wie war der ganze Prozess dann des Gesetzgebungsverfahrens?
Also beim Ordnungsrecht fand ein kontinuierlicher Dialog statt mit den Akteuren, auch langfristig. Bei der Förderung, muss ich ehrlicherweise sagen, hätte ich mir den mehr gewünscht. Vor allen Dingen hinsichtlich der technischen Details, denn da musste dann noch kurzfristig doch das ein oder andere nochmal geklärt und gerade gebogen werden, weil einfach die Expertise über die Auswirkung dessen, was man da eigentlich vorhatte, schlichtweg nicht vorhanden war. Und da konnten wir aber dann im Dialog kurzfristig mit der Bundesregierung, mit dem Bundeswirtschaftsministerium Dinge klären, aufklären, wieder vereinfachen für die Branche, für die Bürgerinnen und Bürger. Und das ist gut. Aber grundsätzlich bei der Förderung haben Sie immer das Problem, wie Sie es machen, machen Sie es verkehrt, wenn Sie es anpassen. Entweder Sie haben einen langen Vorlauf, dann werden alle diesen Vorlauf nutzen und die alten, besseren Konditionen gegebenenfalls ausnutzen, mit der Konsequenz, dass vielleicht dann ein Förderstopp eintritt, weil die Mittel schlichtweg ausgehen. Jetzt hat man sich dazu entschieden, es sehr kurz und hart zu machen, um diesen Effekt eben auszuschließen. Das Wichtige ist eben gewesen, das klare Signal, dass es auch schnell wieder losgeht. Also von daher, Dialog hätten wir uns mehr gewünscht bei der Förderung, einfach wegen der technischen Details. Aber wir haben auch immer klar gemacht, gebt keine Wasserstandsmeldungen nach außen, denn Wasserstandsmeldungen bei diesem sensiblen Thema der Förderung wird vom Markt sofort aufgegriffen und wirkt sich dann auch entsprechend aus. Also von daher haben Sie, das glaube ich, ist die Strategie nicht ganz verkehrt gewesen.
Man muss ja dann auch sagen, es geht ja Ihnen jetzt speziell auch nicht nur um die Wärmepumpe, auch wenn die jetzt natürlich immer wieder im Fokus steht. Und was man so hört von den verschiedenen Prognostizierenden, kommen wir ja wahrscheinlich dieses Jahr so knapp auf 400.000 Wärmepumpen. Wären nochmal knapp 100.000 mehr als im letzten Jahr. Man wird sich wieder an ein Niveau nähern, das vor Jahren mal Herr Habeck sich gewünscht hat. Aber es geht ja insgesamt um den deutschen Heizungsmarkt. Wie sehen Sie das? Kommt man da wieder auf ein Niveau, was alle zufriedenstellt? Also ich glaube, die 1,2, 1,3 Millionen, davon ist man weit weg noch, aber auf 600.000, 700.000, die werden auch dieses Jahr noch schwierig, oder?
Also wenn man einfach unsere Marktzahlen nimmt, die wir jetzt vorliegen haben, es kommen jetzt diese Tage die Halbjahreszahlen rein, die ersten liegen schon vor, aber nehmen wir die Zahlen aus dem Mai und rechnet das aufs Jahr hoch, dann werden wir gerade mal um die 700.000 Wärmeerzeuger in Summe absetzen. Und das ist einfach zu wenig. Das ist auch ist auf die lange Strecke rückblickend betrachtet einfach ein sehr niedriges Niveau. Und wenn man dann überlegt, dass die Unternehmen alle oder vielfach investiert haben in neue Produktionskapazitäten, in Schulungsmaßnahmen und, dann ist es auf Dauer ein Marktvolumen, was einfach eine große Herausforderung für die Hersteller darstellt. Und das haben wir auch immer wieder deutlich gemacht, dass es zwar schön ist, wenn ein Segment wächst, aber wenn der Markt in Summe niedrig bleibt oder unter einem gewissen Niveau bleibt, dann kriegt die Branche einfach Probleme.
Ganz, ganz generell, was bedeutet das Gesetz denn jetzt für das Handwerk? Das Handwerk ist ja dann am Ende dasjenige, der die Wärmepumpe, der die Heizung dann einbaut. Viel geht dann natürlich dreistufig über den Großhandel, da wird jetzt auch natürlich viel abgesetzt. Aber am Ende des Tages, was bedeutet das Gesetz, was bedeutet jetzt die Förderung für das Handwerk, auch was die ganze Beratung dann angeht?
Wie eingangs gesagt und auch von Ihnen ja festgestellt, glaube ich, ist die Tendenz, bleibt bestehen zu bestimmten Technologien, zur Wärmepumpe. Und ich denke, das Handwerk wird das auch in dieser Weise weiterhin beraten, aber hat halt die Option bzw. kann dem Investor die Option geben, du kannst auch andere Dinge machen. Beim Thema Gas und Öl eben Hinweis auf die Biotreppe, aber, und das ist ja das entscheidend Neue, die Quote, die das ja absichert. Ja, in dem Gebäudeenergiegesetz gab es die Biotreppe, aber es gab keine Absicherung über die Quote auf der Energieseite. Und das hat man jetzt, und wer sich dafür entscheiden möchte, hat die Gewissheit, dass eben dann auch grüne Moleküle, gasförmig oder flüssig, dann zur Verfügung stehen. Also ich glaube, das Handwerk muss seine Strategie da nicht grundlegend jetzt ändern, aber hat vielleicht nochmal etwas mehr Optionen gegenüber dem Investor.
Wir schauen uns ja auch immer so ein bisschen die Innovation aus der Branche an. Nichts ganz Neues für die meisten aus der Branche, aber was so ein bisschen kommt immer mehr, ist ja Solarthermie, also dann PVT wieder, das zurückkommt, oder dann auch Infrarotheizung. Wie sehen Sie diese Möglichkeiten, sage ich mal, im Zusammenhang dann mit Wärmepumpe, mit modernen Heizungsanlagen? Glauben Sie, dass da noch mehr Fokus drauf kommt, jetzt auch auf den nächsten Messen?
Also erstmal haben wir uns stark dafür eingesetzt, dass man die Anforderungen der Biotreppe auch durch alternative Maßnahmen erfüllen kann, wie eben die Solarthermie. Und das wurde auch eben aufgegriffen von der Bundesregierung. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die Solarthermie in diesem Kontext auch wieder Potenzial für Wachstum entwickeln kann. Wie das dann in der Kombination aussieht, wird man sehen müssen. Grundsätzlich muss man berücksichtigen, dass wir uns als Land, als Wirtschaft in einer schwierigen Situation befinden. Viele Unternehmen, gerade im Industriesektor, bauen Arbeitsplätze ab. Und dann ist einfach die Frage, wie bereit dann die Bürgerinnen und Bürger sind, solche Investitionen zu tätigen, wenn es Unsicherheiten gibt über ihre eigene wirtschaftliche Situation. Das, glaube ich, wird ein großes Thema oder könnte ein Thema werden, was uns dann auch irgendwo betrifft, wenn es dann um größere Investitionen und Investitionssummen geht. Und ja, aber das Potenzial rein jetzt vom ordnungspolitischen Rahmen ist da, dass solche Dinge wie Solarthermie und andere wieder wachsen können.
Bisschen der Blick auch in die Zukunft. Am 14. 15. Oktober ist wieder die Wärmekonferenz vom Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie. Immer ein besonderes Datum. Im letzten Jahr hat man da einige Akteure aus der Politik vermisst. Was ist dieses Jahr so Thema? Was können Sie uns schon verraten? Wie wird die Wärmekonferenz gestaltet sein?
Also wir werden am ersten Tag, wir haben ja dieses Jahr zwei Tage auch, und am ersten Tag werden wir etwas fachlicher in die Themen reingehen, fachspezifisch, technisch werden, und am zweiten Tag dann eher auch politisch die Diskussionen führen. Hier gibt es viele spannende Themen, das Thema Netze, Stromnetze und die Verbindung hin zur Wärmepumpe wird ein großes Thema sein, denn die Anforderungen, die hier von der Netzseite gestellt werden, sind nicht trivial, und da muss man ein gutes Miteinander finden. Darüber wird man zu diskutieren haben. Wir werden aber auch das Thema aufgreifen, inwieweit man den globalen Wettbewerb berücksichtigen muss bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen. Kann man ihn überhaupt durch bestimmte Maßnahmen, sage ich jetzt mal, regulieren, ja, oder nicht? Also Stichwort Local Content, NCA, IAA und so weiter. CBAM, das wird ein Thema sein. Also die europäische Dimension. Wir werden es natürlich aber auch nochmal über die deutschen Rahmenbedingungen, BEG und GMOTG, natürlich nochmal austauschen. Ist vielleicht dann im Oktober ein guter Zeitpunkt, ein erstes kleines Fazit zu ziehen. Ja, wie haben die Dinge gewirkt im Markt? Wir werden voraussichtlich auch uns dem Thema, wie gehen wir damit um, dass von den klimabedingten Veränderungen die Gebäudeausstattung sich verändern muss. Ja, also wir haben ja seit ein paar Jahren das große Bestreben, auch politisch bauen muss billiger, einfacher werden. Und wie passt es aber eigentlich zu diesen Anforderungen, die einfach da sind aufgrund des Klimawandels, wo man gegebenenfalls eigentlich mehr machen müsste und nicht weniger. Ja, also da wird man auch drüber zu diskutieren haben bei der Wärmekonferenz. Also werden da viele, viele spannende Themen aufwerfen und immer versuchen, in diesen Diskussionen Praxis, Politik, Wissenschaft zusammenzubringen, zusammen mit unseren Partnerverbänden, dem ZVSAK, der VDZ und dem GVOB. Und ich glaube, das wird eine sehr spannende Konferenz und wird viele Aspekte aufzeigen. Und sie findet ja dann auch im Umfeld der GEDATEC in Berlin statt, sodass sich ein Besuch in dieser Zeit in Berlin für alle aus der Branche auf jeden Fall lohnt.
Ja, ich habe schon gehört, es wird dann Shuttle-Service geben von der GEDATEC zur Wärmekonferenz und andersrum. Also wir sind auf jeden Fall da, das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Auch da berichten wir dann natürlich hier im Podcast wieder drüber, könnt ihr euch drauf freuen. Ich fand es auch interessant, weil Sie die europäische Perspektive mit reingebracht haben. Was halten Sie denn von der Umstrukturierung der Förderung dahingehend, dass dann der Grundfördersatz von 30% ja dann auch gekippt wird, muss man ja so sagen, und dann europäische Wärmepumpen dann ab, ich glaube, 27, 28 dann gefördert werden. Was halten Sie von dem Konzept?
Das ist kein triviales Thema. Wir diskutieren solche Dinge schon etwas länger, auch im BDH und im BDH-Vorstand. Jetzt hat die Bundesregierung sich dazu entschieden, den europäischen Rahmen vorzugreifen. Der kommt ja erst noch, der wird ja erst beschlossen, dann gibt es eine Umsetzungsphase. Voraussichtlich erst 2030 muss man das dann umsetzen, europaweit. Jetzt, Deutschland geht jetzt da voran. Wir sind da in der Diskussion hinsichtlich der Ausgestaltung mit dem Wirtschaftsministerium als Branche und versuchen da vernünftige Rahmenbedingungen zu finden. Denn am Ende ist die Herausforderung bei solchen Dingen auch, dass es kein bürokratisches Monster wird. Ja, es muss handelbar sein, es muss einfach sein. Sonst haben die Unternehmen, die man damit eigentlich, ja, wie will ich sagen, etwas unterstützen möchte, dann nur einen Aufwand und keinen Ertrag davon. Also da muss man aufpassen, wie man das macht, wie die Nachweise sind, wie die Abgrenzungen sind, was heißt Local Content, was heißt europäisch in dem Kontext, welche Bauteile oder was für Komponenten und so weiter und so fort. Also das ist nicht ganz einfach und grundsätzlich stehen wir als Industrie aber natürlich eigentlich für offene Märkte, weil unsere Unternehmen, unsere Mitgliedsunternehmen agieren ja weltweit und nicht nur in Deutschland. Und da muss man natürlich immer im Auge behalten, was solche Maßnahmen dann gegebenenfalls auch für Reaktionen mit sich bringen in anderen Märkten. Also, aber das ist eine Tendenz, die ist ja völlig unabhängig von unserer Branche aktuell. Wir sehen das ja ausgelöst von USA. Da, glaube ich, ist das als erstes losgegangen, Buy American und so weiter. Und das greift jetzt wie ein Lauffeuer global um sich, ist mein persönlicher Eindruck. Und ich weiß nicht, ob das am Ende dann für alle besser ist, als wenn man die Märkte offen hält und fairen Wettbewerb halt macht. Und das Stichwort ist hier fair. Und da haben wir halt, wenn man genau hinschaut, in Ländern unterschiedliche Bedingungen, andere Ansätze. In Europa haben wir keine industriespezifische Förderung oder unternehmensspezifische Förderung, nur in ganz kleinen Teilen, sondern wir haben eben mit dem BEG eine Endkundenförderung, von dem dann alle profitieren. Und das ist halt in anderen Märkten anders, in anderen Ländern wird das anders gehandhabt. Und das ist die Herausforderung, das vernünftig auszutarieren.
Dann abschließend vielleicht auch schon gefragt, jetzt für einen Handwerksbetrieb, der jetzt hier zuhört, der jetzt viel auf Wärmepumpen und Heizungen in den letzten Jahren gesetzt hat, jetzt aber auch vom Förderportal vielleicht frustriert war, jetzt, wir haben es gesagt, ab dem 21. wurde es wieder freigeschaltet, funktioniert wohl alles wieder, auch da hören wir nochmal nach, wie das dann wirklich war und wirklich ist. Aber was würden Sie jetzt einem Handwerksbetrieb mit auf den Weg geben, was ist jetzt das Thema für den, worauf soll er sich konzentrieren?
Er soll sich darauf konzentrieren, in erster Linie den Kunden zu beraten und zu betrachten, was sind die Möglichkeiten und die Situation vor Ort. Ich glaube, da hat sich nicht viel geändert. Es bringt keiner Seite etwas, wenn man den Kunden zu was berät, was er nicht will oder was einfach nicht passt. Und das bleibt die Maxime, ja, die beste Lösung für den Kunden vor Ort zu suchen. Und ich glaube, unser Fachhandwerk ist hier gut aufgestellt und kann es auch leisten und wird hier zusammen mit dem Kunden die beste Lösung für ihn finden. Das Entscheidende ist ja nicht nur der, ja, wie will ich sagen, der Erstkontakt und der Verkauf und der Einbau, sondern ich glaube, ganz massiv wird das Thema After Sales an Bedeutung gewinnen, das Thema Service. Wie verlässlich ist der, wie schnell reagiere ich, wie ist die Online-Überwachung und so weiter und so fort. Also, dass die Dinge eben dann auch nicht nur gut eingebaut sind, sondern auch in der Betriebsweise optimal und gut funktionieren, die dann die Herausforderungen, die immer mehr kommen, auch verarbeiten kann. Stichwort eben Anforderungen der Netzseite, Stichwort flexible Stromtarife und. Und da gilt es eben in diese Richtung mit dem Kunden die beste Lösung für ihn finden. Für uns als Industrie ist erstmal grundsätzlich wichtig, jede neue Heizung ist eine gute Heizung und spart Energie und damit auch CO2. Und wenn man dann auch noch die entsprechenden Energieträger einsetzt, lässt sich das natürlich nach oben hin potenzieren, dieser Klimaeinspareffekt oder die CO2-Einspareffekt. Und das ist, glaube ich, der Weg. Effiziente Technologie, klimaneutrale und erneuerbare Energien. Und dann haben wir alle was gewonnen.
Das stimmt. Dann geht es wieder gute Berge auf. Ja, Herr Staudt, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke einmal. Wir freuen uns, glaube ich, dann auf die Halbjahreszahlen. Und wir beide sehen uns dann spätestens in Berlin bei der Wärmekonferenz. Ich freue mich drauf. Ja, vielen Dank für die Einblicke.
Vielen herzlichen Dank und ich freue mich auch, wenn wir uns in Berlin sehen am 14. und 15. Oktober auf der Connecting Heat.
Ganz genau. Bis dahin. Ciao.
Neue Folgen gibt es immer montags überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion Cedric Engels und Klaus Klein. Ton und Schnitt Roman Wilke.